Herzlich willkommen zu Spielmacher Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir sind wieder da, Folge 1 in 2026 und es ist ja WM. Ja, darauf arbeiten und fragen wir hin. Vieles ist schon klar, wir sind sehr neugierig, haben gute Gäste, freuen uns auf viele Antworten. Die WM-Gegner stehen fest, die Stadien stehen fest, das Quartier auch. Unser Gast heute, Robert Andrich.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Loge.
Wollte ich gerade sagen. Gesagt, ja, also wir sind ja dein Gast. Ja. Also du bist unser Gast, was uns sehr freut, aber wir sind in dem Fall auch dein Gast.
Wie ist der Austausch mit Julian Nagelsmann? Wir haben vor Ende des Jahres kurz gesprochen gehabt, frohes Neues gewünscht, frohe Weihnachten gewünscht und jetzt gab es vor kurzem einen kleinen Austausch und deswegen wissen wir, wo wir beide stehen und von daher kann es jetzt in die Bundesliga-Saison losgehen.
Gut. Sagst du uns, wo du stehst oder ist das zwischen dir und Julian?
Die Chancen sind da, also so wie vorher. Also grundsätzlich hat sich da nicht viel verändert. Er weiß, was er an mir hat. Ich weiß, was ich auf den Platz bringen muss und werden wir mal sehen, ob ich das alles so hinkriege wieder dabei bin.
Werden wir gleich vertiefen. Deine Rolle hat sich ein bisschen verändert. Also sehr, sehr spannend, finde ich. Aber dann sag doch mal, wo wir sind. Also wir sind in deiner Loge in der Bayer Arena.
Richtig.
Und hier guckt deine Family, deine Freunde dann immer zu, wenn du kickst da unten?
Da guckt sehr regelmäßig meine Frau, meine Kinder, Freunde, Berater sind hier eigentlich jedes Heimspiel da und freuen sich dann hier zu sein, auch jetzt in der Winterzeit, wenn man es ein bisschen wärmer hier drin hat und nicht draußen frieren muss. Und das ist sehr schön, vor allem mit Kindern schon eine angenehme Sache, so eine Loge zu haben.
Eine besondere Herausforderung, wenn alle zugucken, besonders die Family. Also ich weiß das von mir, meine Töchter sind selten mal mit, wenn wir übertragen, aber dann denke ich doch schon mal, jetzt will ich es irgendwie besonders gut machen und zu zeigen, dass ich das irgendwie gut kann, was ich mache.
Manchmal spielt es so ein bisschen mit, dass man so das Gefühl hat, man winkt jetzt mal hoch, vielleicht wenn man ein Tor geschossen hat und so, das vergisst man aber beim Tor dann meistens. Aber dadurch, dass es für mich so selbstverständlich ist, dass ich sie sehr, sehr gerne hier habe bei Abendspielen, müssen wir halt immer ein bisschen gucken, weil jetzt auch Kita schon sehr, sehr wichtig ist und Rhythmus und sowas, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist zum Glück eine Normalität und deswegen freue ich mich, wenn sie immer hier sind.
Eine kleine Spielecke hier und so.
Das sind so schöne Sachen, die natürlich irgendwo Geld kosten, sind aber auch ein Luxus und ich freue mich, meine Frau freut sich, dass wir das hier haben und alle, die immer hier sind, die freuen sich, dabei zu sein. Also ich kann natürlich auch 10 VIP-Karten kaufen. Da muss ich aber meinem Sohn, der 1 Jahr alt ist, sagen, bleib jetzt bitte mal da 90 Minuten sitzen, der sich dann auch bewegen will und das ist schon dann eine Sache, wo ich sage, okay, da gebe ich gerne viel Geld aus, obwohl das wahrscheinlich gar nicht viel Unterschied ist, als wenn ich jetzt da 10 Karten jedes Spiel kaufe. Für die Familie und für sowas gebe ich gerne Geld aus.
R8 steht draußen dran an der Loge.
Kann man wissen, könnte man denken, wer es ist. Wir wollten jetzt nicht ganz genau den Namen draufschreiben, aber irgendwas musste draufschreiben.
Ja, das stimmt natürlich. Wann warst du zum ersten Mal im Stadion? Also deine Kinder sind jetzt ganz früh, kriegen das mit. Wer hat dich mitgenommen? Also sicherlich nicht irgendwo in der Loge, gehe ich von aus, mit warmem Essen und ein paar leckeren Getränken, sondern wo?
Mit Sicherheit in Berlin gehe ich stark von aus und es wird wahrscheinlich auch im Olympiastadion gewesen sein, weil es ist nicht prägend gewesen für mich, ein Stadionaufenthalt. Also es prägender war dann so Balljunge sein im Olympiastadion, da das schon.
Wem hast du am liebsten den Ball zugeworfen? Wer war dein Hero damals?
Ja, damals zu meiner Zeit bei Hertha waren es so Leute wie Wichniarek, Bobic, Gilberto, mit denen habe ich auch Fotos gerne gemacht, so nach dem Training dann.
Ja?
Ja, die waren damals so meine Heroes.
Wusstest du, dass du so gut werden kannst wie die? So erfolgreich, so du bist ja jetzt in der Sphäre mit Doublesieger und Nationalspieler.
Das hätte ich nicht denken können, vor allem auch nicht sozusagen auf dem Weg dorthin mit den Umwegen, die ich gegangen bin, hätte man das nicht denken können, aber man hat sich natürlich irgendwo gewünscht, dass es mal vielleicht so sein könnte.
Ich stelle dich mal vor so ein bisschen, damit alle, die uns sehen und die dich hören, auch so ein bisschen wissen, wie deine Historie ist. Also geboren in Potsdam, heute 31 Jahre alt, bis 2003 bei Turbine Potsdam, dann zu Hertha. Da alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis 2015 bei den Profis, zweite und erste Mannschaft, aber nur Regionalliga gespielt. Februar 2015 Dynamo Dresden in die dritte Liga, wenig gespielt, Profidebüt mit 2016 für 2 Jahre zu Wien Wiesbaden, von dort 2018 nach Heidenheim. Dann weiter zum Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Das ist ja dann auch spannend. Am 18. August 2019 Debüt in der Bundesliga. Ist ja auch dann relativ spät. Am Ende hat es dann funktioniert. Mhm. Erstes Bundesliga-Tor am 7. Juni 2020. 1-1 unentschieden gegen Schalke. Dann Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen 21-22. Doublesieger. Finale in Europa League. Vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2028. Und Kapitän von Bayer 04 Leverkusen und Chef der Dreierkette. Dass ich das nochmal sage bei Robert Andrich, das überrascht selbst mich ein bisschen.
Tick zu früh.
Tatsächlich?
Hätte es mich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gefragt, hätte ich gesagt, so auf jeden Fall zu früh. Aber hat sich jetzt aktuell erstmal so entwickelt.
Weil? Wann ist der Trainer zu dir gekommen und hat gesagt, pass auf Robert, ich brauche dich genau da?
So hat es gar nicht gesagt, aber es hat sich dann irgendwie aufgrund der, ich glaube schon aufgrund der des Zusammenspiels von den anderen Spielern drumherum hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich so ja eine Mischung war aus kurzzeitig vielleicht Wackelkandidat, ob ich überhaupt spiele oder mal nicht spiele und dann hinten und dann gemerkt so, okay, wir haben doch ziemlich viele Spieler, die denn doch auf der 6 spielen, ich gehöre eigentlich auch dazu, aber aktuell sieht er mich lieber hinten drin.
Aber wie entwickelt sich sowas? Also hast du so eine Art Libro-Gen beim Training entwickelt, dieses Zusammenhalten, Blick für den Raum, Antizipation ja total wichtig auf deiner Position, die Leute mit anschieben von hinten.
Ja, ich glaube, das ist ja, also es hat ja bei Xabi schon die letzten 2 Jahre ein bisschen angefangen, dass ich immer mal wieder, erst war es sporadisch, dann war es auch mal taktisch, auch mal hinten drin gespielt habe und ich sag mal so, es ist jetzt nicht unbedingt verkehrt, dass man mir die Position zutraut und nicht einfach nur sagt, okay, wenn mal Not am Mann ist, dann stelle ich ihn hinten rein, sondern er kann die ja auch spielen, selbst wenn vielleicht 2, 3 andere fit sind, die das ausspielen können. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich das dann doch besser mache, als vielleicht im ersten Moment gedacht. So. Und dann überlegt man wahrscheinlich als Trainer, okay, wie kann ich die Mannschaft umstellen? Wie funktioniert es vielleicht insgesamt ganz gut? Und ich glaube, ja, dass ich auf der 6 natürlich immer noch meine Qualitäten habe, aber habe ich ja auch schon häufig gesagt, so wenn der Trainer mich dann halt in der Mitte sieht oder vielleicht dann auch mal rechts in der Dreierkette, dann versuche ich da einfach meine Stärken einzubringen und auch meine Art und Weise, wie ich sozusagen vielleicht auch kommuniziere mit meinen Mitspielern, dann meine Leistung einfach auf der Position zu bringen.
Fluch und Segen zugleich. Bist du denn manchmal sauer gegenüber den Kollegen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder bist du eher vermittelnd auf dem Platz?
Natürlich ist man auch mal sauer. Ich glaube, es gehört auch völlig normal dazu. Ich glaube, dass es auch so sein sollte und es muss auch so sein, dass man es dann auch anspricht. Ich gehe davon aus, es wird bei uns anderen Spielern genauso sein, dass sie auch mal sauer auf mich sind, was auch völlig normal ist, weil ich mache auch nicht alles perfekt. Aber im Grunde genommen bin ich da über die Jahre auch schon ein bisschen ruhiger geworden. In dem Fall, dass ich jetzt nicht direkt beim ersten Fehler jemanden völlig zur Sau mache, sondern schon versuche noch 1-2 Mal ja, schon höflich ihn aufzufordern, vielleicht mal ein bisschen aus dem Arsch zu kommen.
Höflich, aber bestimmt, ja?
Ja, das hätte ich vielleicht vor 2, 3 Jahren nicht so in der Form gemacht, aber das sind natürlich auch Sachen, mit denen man auch irgendwie ja einfach reift.
Also bist du geduldig oder bist du nicht so geduldig? Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert in der letzten Zeit, ne?
Auf jeden Fall, also ich bin schon geduldiger geworden, auch so in Sachen. Ich werde auch häufig gefragt, so wie ist so eine Halbzeitansprache, wenn mal so ein, wenn's mal nicht gut läuft oder so. Und da war es früher so, ich sag mal so, bin relativ schnell so aus der Haut gefahren, wenn so die erste Halbzeit nicht gut war. Und das hat Xabi auch so ein bisschen reingebracht, so dieses Gefühl von, okay, jetzt nicht die Fassung verlieren und direkt alles über den Haufen werfen, nur weil die erste Halbzeit nicht gut war. Und das hat mir auch persönlich geholfen, dass man nicht unbedingt direkt beim ersten Schlechten oder so direkt ja aus der Haut fährt und direkt den Kopf verliert. Und das sind schon Sachen, da bin ich schon wesentlich geduldiger geworden.
Oder als Vater muss man ja auch ein bisschen geduldiger werden.
Also. Da braucht man noch wesentlich mehr Geduld.
Geht ja auch nicht alles sofort. Schöne Grätsche, den Ball spielen und dem Gegner trotzdem ein bisschen wehtun. Das ist ein Satz von dir. Da geht dir das Herz auf? Ist das immer noch so?
Ja.
Also wir müssen spüren, der Andrich ist da. Hm?
Ja, das sind ja so, sind ja so Sachen, die sehr, sehr schön sind, wenn du sozusagen den Gegner wehtust, den Ball spielst und vielleicht dann der Ball sogar noch im Spiel bleibt und du eine Aktion vielleicht einleiten kannst. Das ist weiterhin sehr schön, ja.
Reden wir mal kurz über euren jetzt gar nicht mehr ganz so neuen Trainer. Ich finde, das ist ein cooler Typ irgendwie. Also der strahlt so eine Ruhe aus und gibt einem irgendwie das Gefühl, Fußball ist super wichtig, aber eben auch nicht alles. Kommt das an bei der Mannschaft?
Ja, man merkt ihm schon an und ich glaube, es waren auch ein, zwei Pressekonferenzen, wo auch mal irgendwie andere Themen ihm sehr, sehr wichtig waren und das kriegt man schon mit, wenn man sich auch für den Menschen interessiert, dass er sozusagen auch über den Tellerrand hinaus guckt. Er hat jetzt auch, sagen wir mal, mit uns Führungsspielern auch darüber gesprochen, dass mentale Gesundheit ihm auch immer sehr, sehr wichtig ist und dass er da auch immer guckt, auch im Sinne von, wenn jetzt viele Auswärtsreisen in Folge sind, wie kann man denn irgendwie, auch wenn es eigentlich nicht passt, einen freien Tag mit einbauen? Da bezieht er uns Spieler schon ein bisschen mit ein. Oder wie kann man es vielleicht machen, am gleichen Tag erst anreisen, was vielleicht nicht so unbedingt typisch ist. Aber ich glaube, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch jetzt nicht unnormal ist, dass man vielleicht, wenn man abends spielt, auch mal erst am Spieltag hinfährt. Und das sind so Sachen, die ihm schon sehr, sehr wichtig sind und man nimmt ihm sie auch ab. Also es ist nicht einfach so, dass er das machen will, um bei der Mannschaft gut anzukommen, sondern man merkt ihm an, dass er sozusagen den Sportler sieht, aber auch den Menschen dahinter und auch da schaut, dass natürlich körperlich und sportlich so musst du performen, aber es gibt halt auch noch so den Kopf, der da mitspielt und da schaut er auch schon ab und zu mal drauf.
Wie wichtig ist das für dich? Also welche Rolle spielt dein Geist, also der Geist eines Sportlers ist natürlich, was sich alles im Kopf abspielt, ist ja vielleicht von Sportart zu Sportart auch nochmal unterschiedlich ausgeprägt. Aber die Leute, die jetzt dich nur als Fußballer kennen, würden jetzt sagen, jetzt kommt der Andrich, der haut sich immer rein, 100%, 90 Minuten und Rest wird schon. Wie sehr brauchst du das zwischen den Ohren, diese geistige Frische oder diese mentale Gesundheit?
Ja, über die Jahre jetzt habe ich schon gemerkt, dass es mir schon gut tut, wenn ich mich nicht den ganzen Tag mit Fußball beschäftige. Und natürlich, wo jetzt die Kinder dazukommen, hast du viel Zeit sozusagen dann auch zu Hause, wo du dann auch Trubel hast und gar nicht Zeit für Fußball hast. Aber ich habe gemerkt, auch so in der fußballfreien Zeit, auch Sommerpause, was auch immer, dass ich so wenig Fußball schauen, spielen, irgendwas überhaupt mit dem Ball zu tun haben, desto besser, weil ich bin ja sonst den ganzen Tag nur mit Fußball beschäftigt und da habe ich gemerkt, so das tut mir schon gut, einfach dann überhaupt gar nicht über Fußball nachzudenken, obwohl es immer noch dazugehört, weil ich Fußball liebe und auch gerne Fußball schaue, welche Ligen auch immer, aber ich sag mal so, auf dem Fernseher bei uns darf ganz selten mal Fußball laufen, dann muss ich es halt auf dem Laptop oder auf dem iPad schauen. Aber das hat schon seine Gründe.
Okay, ich habe gelernt, da läuft ab und zu auch ein bisschen Trash-TV, so zum Abspannen. Was entspannt denn mehr? Eine Folge Sommerhaus der Stars oder Tempokleide Schnecke? Das ist das Spiel mit den Farben, wo die Schnecken immer so nach vorne müssen mit deiner Tochter.
Ist wahrscheinlich entspannt mehr so dieses auf der Couch dann liegen und Sommerhaus schauen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Dieser Weg, den du hinter dir hast, den wir eben so ein bisschen skizziert haben, auch spätes Profidebüt. Was oder wer hat dich da am meisten geprägt in den Jahren dahin?
Das ist gar nicht so einfach. Weil man natürlich sagen muss, dass mein Vater sehr, sehr viel Energie und Zeit in mich investiert hat, vor allem in jungen Jahren, auch mit extra Training. Und da war er schon, ich würde mal sagen, so bis zu meinem 16. Lebensjahr der wichtigste Part überhaupt. Und ja, dann kam so ein bisschen natürlich auch, ja, sag mal so, der Jugendliche, der kleine Mann dazu, der auch viel erleben wollte. Und da war es natürlich auch unmöglich, dass mein Vater sozusagen da eine Hand drüber hat, weil es auch dann so war, dass ich dann auch immer wieder gependelt bin, Potsdam, Berlin und dann eine WG in Berlin hatte und so, da war es dann für ihn ziemlich schwierig. Da kam dann mein Berater in Dresden, Ende Dresden dann dazu, der auch bis heute ein sehr, sehr enger Freund auch von mir geworden ist und nicht zu vergessen, meine Frau, die dann in Wiesbaden dazugekommen ist, die drei Personen sind schon so die wichtigsten Personen, die mich auf dem Weg dorthin begleitet haben und ohne die wäre ich wahrscheinlich dann auch nicht da.
Du warst ein bisschen wild zwischendurch, glaube ich, ne? Was so ausgehen und
ja.
Sollen wir das so stehen lassen oder willst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, es war schon, also das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt drauf gucke und wenn ich überlege, was hat mein Vater damals gesagt, so beispielsweise wie, muss es jetzt sein, dass du Dienstag, Mittwoch wieder rausgehst und konzentrier dich doch lieber darauf, dass du besser wirst. damals habe ich gesagt, so, das wird schon. Und ich glaube, das wird jeder 17-, 18-Jährige verstehen. Das kannst du in dem Moment nicht verstehen, dass dir steht Berlin, die ganze Welt steht dir gefühlt offen und du kannst jederzeit irgendwo hingehen. Und dann hast du auch viele Leute um dich herum, die alle schon vernünftiges Geld verdienen. Und dann gehst du halt mal selbst für 2-3 Stunden einfach mal raus. Und das hat sich dann so eingependelt, dass es einfach toll war. Also es war in dem Moment super, weil, keine Ahnung, du bist jung, du brauchst nicht viel Schlaf, du bist trotzdem beim Training, du trainierst gut, aber halt wirst halt auch nicht besser. Und irgendwann muss der Knall dann kommen. Und
ja, aber eigentlich ist es ja auch eine mega Zeit, ne? Das so zu machen. Also ich verstehe das ja total, was du sagst. Also der Papa möchte natürlich, pass auf, bleib zu Hause, konzentrier dich, damit du am nächsten Tag wieder ein bisschen besser bist beim Training als beim letzten Mal oder am letzten Tag. Auf der anderen Seite muss man ja auch genau das, was du beschrieben hast, egal ob das jetzt als Jugendliche oder als Jugendlicher, du musst ja raus, du musst dich ja, muss ja irgendwas passieren. Ne?
Also im Nachhinein, wenn du natürlich dann jetzt so wie ich das dann doch irgendwie trotzdem noch geschafft hast, da hinzukommen, dann war alles schön bis dahin. Wenn du aber irgendwie dann, weiß ich nicht, ohne jetzt despektierlich zu klingen, in der dritten Liga versauerst und deine 700 Drittligaspieler hast, was super toll ist, aber wenn du sozusagen eigentlich das Talent für mehr hast und dann aber eigentlich nicht darüber hinauskommst, dann ist es sehr, sehr schade und dann ist es vergeudet. Aber im Nachhinein war es super für mich, weil ich A, mich ausgelebt habe und B, natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt habe, die ich jetzt zum Glück nicht mehr machen möchte auch. Also es gibt ja auch viele, die das nie erlebt haben und dann irgendwann mit 35 wollen es dann vielleicht nochmal erleben und weiß ich nicht, haben früh schon alles dem Sport untergeordnet. Das habe ich auch gemacht, aber ich hatte halt so eine kleine Lücke dazwischen und im Nachhinein würde ich es natürlich nicht verändern, weil das mich ja auch dazu macht und ich finde auch, dass solche Erfahrungen, die du sammelst, dich als Person auch irgendwie ausmachen und da glaube ich, dass es viele Junge eigentlich auch mehr gebrauchen könnten, aber das lässt halt auch nicht immer der Sport zu.
Das stimmt. Ich glaube, vor allem geht es so um Selbstständigkeit. Ne? Wenn ich jetzt so die NLZ sehe, also tolle Einrichtung, also muss ja auch, um eine Zertifizierung zu bekommen, musst du ja ein NLZ haben. Also, es gibt ja verschiedene Richtlinien, aber ich finde, so ein bisschen mehr Selbstständigkeit würde den Jungen dann vielleicht auch gut tun, ne? Als so durchstrukturiert, wir machen dich zum Bundesliga-Profi. Also es ist jetzt sehr runtergebrochen.
Ja, aber, auf jeden Fall. Ich glaube aber schon, dass, und das merkt man ja auch bei uns jetzt im Profibereich so, wir haben sehr, sehr viele Leute um die Mannschaft herum, die alles Mögliche abnehmen. Und ich erwische mich manchmal auch dabei, dass ich es eigentlich selber machen kann. Aber ich weiß, okay, wenn ich den anrufe, der hat vielleicht die kürzere Leitung zu dem Kontakt. Und ich verstehe den Sinn dahinter. Man hat viele ausländische Spieler, die das Konstrukt in Deutschland vielleicht nicht verstehen mit Ämtern und hier und da. Aber irgendwann sollte man schon das vielleicht auch alleine hinbekommen. Und das hat natürlich dann auch mit der Sprache zu tun und hier und da. Aber das fängt ja im jungen Alter in Deutschland natürlich auch schon an, desto größer alles wird, desto mehr Leute hast du irgendwie herum, die das für dich abnehmen.
Und alle sagen dir, wie toll du bist. Du bist der Kapitän von Bayern für Leverkusen, du hast das Double gewonnen.
Ja, na klar.
Du bist der Allergrößte. Und deine Frau sagt dir dann manchmal, bleib mal ruhig oder machst du es selber?
Ich brauch's zum Glück nicht zu mir selber sagen, weil ich zu viel um die Ohren habe, um mir das sozusagen, das die Sonne auf mich scheinen zu lassen. Und meine Frau kriegt's aber auch sehr, sehr gut hin, einfach sozusagen mich als Mensch zu Hause zu haben und nicht als der Profi. Und oh, jetzt leg dich vielleicht nochmal hin 2 Stunden, damit du ausgeruht bist. Das gibt's bei uns nicht.
Ja, gut. Normales Leben
aber
hast, ne?
Es gibt ja, bei manchen ist es
ja,
so.
Total.
Also, am Ende müssen ja die zwei Personen damit klarkommen. Also, aber bei uns, ich bin der Papa zu Hause, nicht der Fußballer.
Ja, ist gut. Vielleicht ändert sich das irgendwas, wenn die ein bisschen älter werden und noch ein bisschen mehr verstehen, was du machst und wie groß die Tragweite einfach auch dessen ist, was du machst eben. Also, das ist ja, kommt ja dann ein bisschen später. Wir hatten für einen sehr befreundeten Sender, Sky, für den ich ja auch arbeite, hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit da unten ein Interview. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich nochmal, also ich kenne dich natürlich als Fußballer und aus den Interviews, aber nochmal ein ganz anderes Bild von dir bekommen habe, weil eines deiner Kinder, also Matteo, war mit auf dem Platz und du warst im Interview und der lief da immer rum und du hast erst gesagt, naja, vielleicht soll er nicht so richtig in die Kamera erstmal, weil ihr da ein bisschen vorsichtig seid, was ich ja völlig okay finde. Aber dann ist mir deine große Empathie aufgefallen, die du hast für deinen Sohn, für deine Kinder. Und dieser harte Robert Andrich, den viele so im Kopf haben, wurde dann auf einmal so ganz von hart zu zart. Ist mir besonders hängen geblieben. Was ist das, dieser Switch von dem Fußballer, der gerne umgrätscht und den Gegenspieler ein bisschen wehtut, zum Papa, Robert?
Ich bin schon ziemlich früh sehr empathisch gewesen für Kinder. Und ich habe ja auch, wenn ich gefragt werde, was wäre ich geworden, wenn ich kein Fußballer geworden wäre, dann wäre ich, habe ich, sage ich immer, Erzieher, Kindergärtner, und weil ich immer ziemlich früh schon Kinder geliebt habe und deswegen habe ich immer so ein bisschen auch danach gesehnt, irgendwann eine Familie mit eigenen Kinder zu haben, die dann auch mich auf dem Platz begleiten, im Stadion sind, alles was dazugehört, und deswegen gab es auch damals diese Überlegung mit unserem YouTube-Kanal, sozusagen jetzt nicht einfach irgendwas machen, nur damit man es macht, sondern man muss Spaß daran haben und man muss auch irgendwie mehr hinter der Person erkennen. Also wir wollen nicht explizit unsere Kinder in die Kamera halten, weil wir der Meinung sind, sie sollen es irgendwann selber entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Aber man kriegt dann immer da auch schon einen guten Eindruck, dass ich halt doch nicht nur dieser Fußballer bin, sondern dass ich schon noch irgendwie noch eine andere Person gibt, die ich bin. Und das ist durch die Kinder natürlich nochmal ein bisschen extremer geworden. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kann das irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass du irgendwann, früher, wenn ich nach dem Spiel, es lief nicht gut, boah, da war ich 1-2 Tage nicht zu gebrauchen. Meine Frau hat es dann auch abbekommen zu Hause. Es hat sich dann über Jahre auch ein bisschen verbessert, weil sie auch gesagt hat, so halt, stopp, also du brauchst jetzt nicht alles an mir auslassen. Und seitdem die Kinder da sind, ist so, ob ich jetzt gerade 5-0 verloren habe, ist mir in dem Moment egal. Und ob ich 5-0 gewonnen habe, auch.
Den Kindern aber auch.
Und den Kindern ist es auch egal. Und ich sag mal so, sie nehmen ja auch keine Rücksicht darauf, ob ich jetzt müde bin von einem Spiel oder ob ich jetzt sauer bin von einem Spiel, weil es interessiert sie ja überhaupt nicht. Und das sind so die schönen Sachen, die mich dann einfach auch berühren und ich einfach auch das Gefühl habe, so da schließt sich so der Kreis für mich, weil ich habe so diesen Fußball und so ein bisschen über die Stränge schlagen und dann bin ich halt zu Hause einfach so der Papa und das ist dann immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich.
War dein Papa streng?
Also meine Eltern waren nicht streng, also nicht, die waren überhaupt nicht streng, weil es lief gut zu Hause. Aber es war dann schon so, dass mein Vater natürlich, dadurch, dass die Familie von meinem Vater auch alle mit Fußball zu tun haben und dementsprechend ging es auch, egal wo wir waren, ging nur um Fußball.
Dein Onkel war Profi?
Ja. Genau, und da war es dann, dass wir sozusagen nach dem Training haben wir das Training analysiert, nach jedem Hallenturnier, nach jedem Testspiel, nach jedem Ligaspiel. Und in Berlin hast du schon einige Wege, die du dann auf dich nimmst, wenn du dann eine Stunde zurückfährst und du hast eigentlich, keine Ahnung, du kommst von der Schule zum Training, zum Spiel, was auch immer, dann musst du zurück und dann ist schon ab und zu so gewesen, so lass mich jetzt einfach in Ruhe und dann gucke ich einfach 20 Minuten aus dem Fenster raus. Aber es war auch häufig so, dass ich sozusagen dann das Gespräch angefangen habe und dann darüber auch reden wollte und dementsprechend hat es auch viel zwischen uns gemacht, dass wir uns immer wieder auch über Fußball unterhalten wollten und immer noch machen.
Mhm. Also wenn du wie wichtig ist, dass die Leute das mitbekommen, dass du der eine auf dem Platz bist und der andere zu Hause? Also ist das für dich klar, für deine Family super wichtig, aber möchtest du das auch so ein bisschen nach außen tragen?
Ich möchte nur nach außen hin tragen, dass man nicht vergessen darf, dass der Fußballer auch noch ein Mensch ist und dass es auch viele Probleme gibt, wo man das Gefühl hat, das haben Fußballer nicht, was wir trotzdem auch haben und dass wir nicht in einfach einer Bubble sind und bei uns ist alles toll und zu Hause geht's genauso toll weiter, sondern es gibt auch Probleme, die jeder normale Mensch in Anführungsstrichen auch hat und das ist mir immer sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass es einfach normale Probleme gibt, die jeder hat.
Wie bist du denn auf dem Platz? Trash-Talk, bist du fair im weitesten Sinne. Also es gibt ja Leute, wenn du mit Stürmern sprichst, die sagen, also wenn ich gegen den gespielt habe, das war furchtbar, weil das war so ein Gehacke immer. Bist du so okay in mit dem, was du da auf dem Platz ablieferst? Gibt es noch mal ein böses Wort zum Gegenspieler?
Ich muss sagen, das ist wirklich fast gar nicht mehr geworden. Also früher gab es schon gab's schon häufiger mal Trash-Talk und vielleicht ein bisschen auch über die Grenze und vielleicht häufiger mal nachhaken und sowas alles, was fair ist, aber vielleicht so ein bisschen drüber. Aber ich glaube schon, dass die letzten Jahre schon, dass ich mich dahin schon weiterentwickelt habe, weil natürlich irgendwann, vor allem auch in meiner allerersten Bundesliga-Saison, habe ich, glaube ich, 12 gelbe Karten, eine gelb-rote gehabt. Und das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, natürlich muss man auch verstehen, wir sind eine Aufsteigermannschaft, wir sind sowieso sehr viel gegen den Ball, vielleicht kriegst du häufiger auch mal eine gelbe früher als eine andere Mannschaft. Und das war trotzdem sowas, wo man gesagt hat, so, okay, wenn du aber besser werden willst, dann musst du solche Sachen natürlich auch anpassen. Und das war bei mir natürlich ein großer Punkt, der natürlich auch mit meinem Kopf zu tun hat, dass ich natürlich auch mich relativ schnell aus dem Konzept bringen lassen habe, im Sinne von, wenn ich jetzt sehr, sehr hitzköpfig bin, dann war es schon mal so, dass ich dann aus meinem eigenen Spiel rausgekommen bin und daran musste ich natürlich auch viel arbeiten.
Mhm. 70 Mal gelb in deiner Karriere, 6 Mal rot habe ich. Ist okay noch.
Weiß ich nicht. Ich würd mal trotzdem Nein sagen. Also klar, gelbe Karten gehören irgendwo dazu. Da waren vielleicht auch 10, 15, die hätten vielleicht nicht sein müssen. Bei den Roten waren auch ein paar dabei. Aber am Ende kann ich es leider nicht mehr ändern.
Bist du so ein Kämpfer für die Künstler? Also ihr hattet viele, jetzt gab es ja einen riesen Umbruch, aber wenn man so einen Flo Wirtz da hat und sagt, okay, für den mache ich gerne mal so den Abräumer, spielt das eine Rolle?
Manchmal ja, manchmal nein. Also ich tue mich immer schwer zu sagen, so ja, ich mache nur die Drecksarbeit und die anderen machen das andere. Ich glaube schon, die Qualität, die ich habe, die sollte ich schon auf den Platz bringen, so aggressiv, Zweikampfführung, Körpersprache, aber ich sollte mich auch nicht dahinter nur verstecken. Aber andersrum wird es bei mir, glaube ich, schwierig, wenn ich sozusagen nur zocken will, was ich auch kann und nur Pässe und dann vielleicht mal so ein bisschen Zweikampfführung. So rum funktioniert es bei mir nicht, aber ich glaube schon, dass ich mich trotzdem nicht hinter verstecken muss, dass ich auch zocken kann.
Nee, überhaupt nicht. Aber jeder hat ja unterschiedliche Qualitäten. Ne?
Ja, genau.
Du wirst ja nie so spielen wie Flo Wirtz oder Flo Wirtz nie so spielen wie du.
Und leider nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man sieht, also es gibt ja einfach begnadete Fußballer. Man kann viel trainieren, man kann sich in vielen Dingen verbessern, aber irgendwann kommen wir an eine Grenze und dann sieht man halt, okay, so wie der es kann, das wird bei mir jetzt nicht funktionieren. Wenn man das so sieht, freut man sich für den anderen und ist man ein bisschen eifersüchtig und denkt, boah, das ist also so viel gute Gene, das ist ja echt der Wahnsinn.
Nee, ich glaube, also Eifersucht ist bei mir sowieso kein Thema. Also ich glaube schon, dass, ja, da muss man dann halt auch einfach Glückwunsch sagen vielleicht. Also bei Flo muss man natürlich auch noch sagen, Flo ist jetzt nicht ein Künstler, der einfach nur von seiner Qualität also Talent lebt, sondern Flo ist ja natürlich auch noch, so was seine Mentalität angeht, nochmal ein ganz anderer Schlag. Also das Talent gepaart mit seiner Mentalität, das gibt's schon nicht oft.
Mhm. Also das war für dich auch außergewöhnlich, ne? Also der Schritt jetzt nach Liverpool, jetzt fällt es ihm da ja relativ schwer, muss man sagen. Viele haben gedacht, das geht genauso weiter. Verfolgst du das so ein bisschen?
Ich finde es gar nicht schlimm. Also ich habe mich gefreut für ihn, dass er den Schritt gemacht hat. Ich hätte es ehrlicherweise nicht gedacht, wenn ich ihn jetzt so persönlich kenne, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er den Schritt ins Ausland schon wagt. Mhm. Dass er es irgendwann macht, war mir klar. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass er ein bisschen Zeit braucht. Und ich kenne ihn auch so gut, dass ich weiß, dass es ihn auch nicht so beschäftigt, wie man das eigentlich denkt, weil er einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld hat mit seinen Eltern, mit seiner Familie, die haben ihn schon da, also die sind schon alle sehr, sehr gut und eng zusammen und die können das alles schon auch gut einschätzen und so wie er sozusagen als Typ auf dem Platz ist, das gibt's nicht so häufig. Also als ich hierher gekommen bin, war er auch noch sehr, sehr jung und diese Straßenmentalität mit manchmal ein bisschen in Hang zu Arroganz, was jetzt positiv gemeint ist, und dann die Qualität und dann sozusagen auch andere Jungs in dem Alter schon mitziehen, das gibt's schon nicht so oft. Also, das habe ich so noch nicht gesehen.
Hattest du gedacht, er geht eher zu den Bayern?
Ehrlicherweise ja. Ich habe irgendwann immer zu ihm gesagt, so bitte mach's nicht. Tu mir den Gefallen.
Warum? Weil die Bayern dann noch stärker werden.
Ja, natürlich. Also na klar kann man sagen, für den deutschen Fußball, wir brauchen die deutschen Talente alle hier und am Ende gibt's dann auch nur Bayern München so ganz, ganz oben und bei der Qualität, von der wir über Flo sprechen. Aber ich habe es mir einfach gewünscht, dass es nicht so ist. Habe ich auch immer aus Spaß zu den ganzen Bayern-Jungs gesagt.
Okay, gut. Jetzt versucht er sich in Liverpool durchzusetzen. Und
wird er schon machen.
Das glaube ich auch. Spielt er nicht immer. Und wenn wir eins wissen, das nervt ihn dann am allermeisten. Wenn er jetzt wirklich tatsächlich mal entweder raus muss oder nur reinkommt, das ist bei ihm nicht veranlagt. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht, auch jetzt in dem WM-Jahr. Idol haben wir eben schon gesagt, Giovanni Elber. Später Schweinsteiger und Ramos. Die letzten beiden ja starke Lieder, das kann ich mir gut vorstellen. Und Elber, weil du früher Stürmer warst, nehme ich mal.
Ja, also ich war bis zum Switch aufs Großfeld, war ich Stürmer und ich war Bayern-Fan noch bis, ja, sagen wir mal, kurz nachdem ich zu Hertha gewechselt bin. Und von daher hat sich das so überschnitten. Bayern-Fan, Stürmer bei Bayern war damals Elber und fand ich gut.
Ja? Ja. Habt ihr euch mal getroffen? Habt ihr mal gequatscht ein bisschen?
Nicht, dass ich wüsste, dass wir uns getroffen haben. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen im Stadion, aber wir haben noch nie geredet.
Nee. Sehr, sehr netter, sehr lustiger
das
Mensch.
Das glaube ich.
Ja, wirklich.
Glaub ich.
Ja, mit vielen tollen Geschichten und immer mit einem Grinsen. Immer nur mit einem Lachen, wenn Giovanni Elber kommt. Ist echt toll.
Typisch also, brasilianisch, ne?
Ja, gut. Das auch, aber der ist... Ich mag ja dieses Positive. Es gibt ja so viele so Grandler und Grübler, die immer erstmal, weiß nicht und so. Und der ist immer... Und komm, wie machen wir es? Und also nimmt dann immer, gibt einem eine gute Energie.
Ja, das ist
gar
nicht
ja,
so einfach.
Nee, das finde ich auch. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt nach dem Riesenumbruch, Lothar Matthäus hat gesagt, wenn man älter wird, muss man aufpassen, dass man nicht zu weit nach hinten rückt. Ne? Also Bernd Schuster war mal hier, hat relativ weit vorne angefangen. Mhm. Der ist dann bis auf deine Position gerutscht. Damals gab es ja noch so eine Art Libero und dann war er ganz raus. Also hier großer Umbruch, jetzt bist du der Chef da in dieser Dreierkette. Ist das ein schlechter Zeitpunkt für einen Umbruch, wenn WM-Jahr ist und du dich da wieder reinspielen willst bei Julian Nagelsmann oder tut es dir sogar ganz gut?
Das werden wir dann sehen, ob ich da reinrutsche oder nicht, aber ich glaube am Anfang habe ich persönlich ein bisschen mehr da, also mehr gebraucht sozusagen, wieder da in die Spur zu kommen, als wenn man sozusagen schon in gewohnten Bahnen einfach ist mit Mannschaft und Philosophie und selber Spielzeit. Aber im Grunde genommen ist alles irgendwo eine Chance. Und auch im Hinblick jetzt auf die WM oder auch nicht, gibt es immer auch Vorteile, auch wenn ich jetzt vielleicht in der Dreierkette hinten spiele. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, so sozusagen jetzt nicht zu sagen, oh fuck, scheiße, ich bin jetzt in der Dreierkette und okay, jetzt ist der Zug vielleicht abgefahren, sondern es gibt trotzdem Qualitäten, die ich da zeigen kann, die mich auszeichnen und die mich auch sozusagen dahin bringen können, wo ich hin will. Und dementsprechend muss man da schon einfach die Chance sehen und einfach seine eigene Leistung bringen und mit der Mannschaft erfolgreich sein.
Diese Sechserposition ist relativ voll eigentlich überall. Ne? Das ist schon Wahnsinn, was es da für eine Qualität gibt, gerade bei uns. Guckst du dann immer so, wie die anderen so spielen oder konzentrierst du dich da nur auf dich selbst?
Grundsätzlich weiß ich in der Bundesliga über jeden Spieler auf jeder Position Bescheid. Also so informiert bin ich dann immer schon. Also wenn ich jetzt nicht die Spiele sehe, sehe ich mir jede Highlights an und natürlich guckt man explizit so ein bisschen natürlich auch auf seine Positionen, das bleibt nicht aus, aber am wichtigsten ist es dann immer auch so ein bisschen auf sich zu gucken, was ist vielleicht die Qualität, die ich den anderen voraus habe und darauf muss ich mich dann am Ende konzentrieren.
Jetzt bist du Doublesieger, also das zu realisieren bei deinem Werdegang ist ja schon gar nicht so einfach. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß, du hast so Replika zu Hause vom Pokal und von der Schale. Dann gehst du da vorbei und denkst, Wahnsinn, ich habe das in den Händen, ich habe das geholt. Es ist auch meine Preziosen, die ich da habe.
Sie stehen tatsächlich neben dem Fernseher. Von daher sehe ich sie eigentlich jeden Abend beim Fernsehen schauen. Aber erstaunlicherweise macht es nichts mehr so mit mir aktuell. Also es ist schön, sie da stehen zu haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denn jeden Abend, wenn ich auf der Couch stehe, auf die Schulter klopfe. Und es ist immer wieder schön, darüber nachzudenken, und es ist auch immer schön, wieder an die Zeit zu denken, sozusagen Schale hochheben, Pokal hochheben. Aber es spielt eigentlich keine Rolle mehr so richtig.
Ja, aber ich finde, also da hinzukommen, also deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden, ich finde, manchmal hat man doch irgendwie so einen Moment, wo du denkst, okay, was hast du alles reingesteckt? Ne? Also du hast eben gesagt, die Fahrten von A nach B, ne, mit deinem Dad, dass viele spielen, klar, auch dann mal so ein bisschen sich freistrampeln und andere Sachen toll finden, aber hast du so Momente, dass du da sitzt und denkst, boah, was da alles drinsteckt in diesen beiden, also das ist ja jetzt das nicht das Ende, aber sind so zwei Dinger, da steckt so viel Schweiß drin, so viel Kilometer, so viel Schmerzen.
Ich hatte nach dem Bremen-Spiel hier, als wir es dann geschafft haben und es sicher war, dass keiner mehr uns einholen kann, da war ein ganz krasser Moment. Da sind wir in die Kabine gegangen und wir hatten ja erst hier Platzsturm und ich war, glaube ich, auch relativ spät erst in der Kabine, weil ich war leider ein bisschen weiter weg von der Kabine und deswegen hat ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin und Handy natürlich auch geglüht und meine Familie hier gewesen und dann natürlich irgendwie gehofft, dass sie dann irgendwie runterkommen und Kabine bei uns war voll, also Familien, Freunde, alle Spieler und alle am Ausrasten gewesen und ich war im Nebenraum, im Aufenthaltsraum, da war keiner war dort und ich hatte so einen Moment von, ich konnte mich einfach nicht freuen. Also nicht freuen, weil ich mich nicht gefreut habe, sondern weil ich genau diese ganzen Sachen sind mir alle in den Kopf reingekommen und dann saß ich da und meine Frau hat mich gesucht. Die sagt so, warte mal, wo ist der denn? Der ist nicht auf seinem Platz, der ist nirgendwo. Und da hat irgendeiner gesagt, ich bin da und dann kam sie natürlich auch noch und dann war direkt erstmal vorbei, weil sie natürlich auch auf dem Weg dabei ist und das war so ein richtig prägender Moment für mich. Natürlich dann so nach 30 Minuten habe ich dann beruhigt und dann habe ich auch Gas gegeben und mich auch äußerlich gefreut, aber das war so ein sehr prägender Moment. Da sind viele Sachen von früher hochgekommen und heutzutage ist es immer noch so, wenn ich die Nationalhymne höre. Also wenn ich jetzt auf dem Platz stehe oder auf der Bank und die Nationalmannschaft höre, da ist es auch immer so, dass du immer wieder so ganz viele Schritte von früher und da Champions League-Hymne. Das sind so die zwei Sachen, die immer, wo es immer mal wieder hochkommt. Champions League-Hymne, Nationalhymne und damals Bremen.
Dann drücken wir nämlich Daumen, dass du noch ganz oft als Teilnehmer die Champions League-Hymne und dann im Sommer häufig die deutsche Nationalhymne hörst. Das ist natürlich ein besonderes Turnier für dich einfach. Also jetzt auch schon 31 bist, das ist ja so. Also so viele WMs werden da nicht mehr kommen. Das gehört soweit auch dazu. Du hattest tolle Trainer allein jetzt hier in Leverkusen. Xabi Alonso, Erik ten Hag war kurz da, Kasper Hjulmand, Julian Nagelsmann gehört dann auch immer wieder dazu, hoffentlich. Wer versteht denn Robert Andrich am besten von denen, die du hattest, von den Trainern?
Ich würde jetzt einfach mal, ja, ist natürlich auch schwierig, weil man ja sagen muss, ich hatte die Station mit Wiesbaden, Heidenheim, Union waren ja nie länger als 2 Jahre, Heidenheim sogar nur 1 Jahr. Und natürlich auch irgendwo so ein bisschen Sprachbarriere, dann ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber ich würde sagen, von allen Trainern war so im Gesamten Urs Fischer so, der mich am besten verstanden hat, der auch gemerkt hat, so okay, der ist auch mal einer, der ist jetzt kein Beispiel vielleicht für andere, aber der auch mal im Training so ein bisschen einmal vielleicht ein bisschen mit Auge macht. Das hat sich jetzt heute auch ein bisschen geändert, weil damals war ich noch ein bisschen jünger. Jetzt muss ich sozusagen auch für mich persönlich auch vorangehen, damit die jungen Jungs nicht sozusagen das machen, aber war dann ab und zu mal so ein bisschen lethargisch und da hat Urs ab und zu mal ein Auge zugedrückt, aber schon dann auch mal in der Trainerkabine gesagt, so wirst du nicht besser. Und insgesamt hat Urs mich schon so als Mensch am besten verstanden.
Jetzt ist Urs Fischer wieder da.
Ich habe ihm gratuliert, gelesen habe. Hat mich gefreut, dass er wieder da ist.
Und führt 2-0 bei den Bayern. Also am Wochenende 2-0. Wahnsinn, ne? Also ich mochte den auch sehr. Also immer, wenn wir da in Köpenick waren, das waren besondere Momente, weil das auch ein guter Typ ist einfach. Ist Trainer, könnte das ein Ziel sein für dich? Du weißt ja jetzt, was alles dranhängt. Also,
ja, es ist... es kommt immer häufiger jetzt vor, dass ich darüber nachdenke, was ist eigentlich so danach.
Ja, musst du ja auch. Ne?
Natürlich, es sind natürlich auch immer wieder so, vielleicht so Nebenschauplätze, die wo immer wieder was Neues dazukommt, wo du dir vielleicht vorstellen kannst, okay, das kann ich vielleicht machen oder da könnte ich mich vielleicht sehen. Und dann lernst du natürlich auch Leute kennen und die sagen so, okay, da könnte ich dich vielleicht auch sehen. Und ich habe zuletzt meine Frau tatsächlich mal gefragt, so, ob sie denkt, dass ich mal Trainer werde. Und dann meint sie so, ja, ich glaube schon. Deswegen, also ich kann es mir grundsätzlich vorstellen, weil ich einfach unheimlich gerne über Fußball rede und auch mir den Kopf zerbreche über Fußball. Aber
da musst du richtig arbeiten.
Das kommt noch dazu, das habe ich ja noch nie.
Im Verhältnis zu dem, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass der Aufwand echt nochmal...
Ja, 100%. Und natürlich kommt dann auch noch dazu so dieses, du bist deine ganze Karriere nur unterwegs und da bist halt noch mehr weg von zu Hause. Das kann schon am Ende vielleicht auch ein bisschen mit reinspielen.
Aber diese Gedanken um die Zukunft, ne? Du hast Family, zwei, also ihr verdient natürlich gutes Geld. Die ähnlich verdienen wie du, wenn man das einigermaßen geschickt anstellt, wird jetzt das Wirtschaftliche kein großes Problem mehr sein jetzt in den nächsten Jahren. Aber du musst ja deinen Tag rumkriegen. Also du kannst jetzt nicht mit 33, 34 sagen, so, Robert Andrich macht jetzt nichts mehr. Hast du da Respekt davor, vor dem, was danach kommt? Oder ist das noch nicht so klar in deinem Kopf?
Ich habe am meisten Angst davor, dieses dumme Gequatsche in der Kabine nicht mehr zu haben. Also mit Jonas Hofmann, Janis Blasic, die auch noch mal ein bisschen älter sind als ich, so, die sagen natürlich das Gleiche, so dieses, was man in der Kabine so erzählt, so das hat man dann einfach nicht mehr. Und das ist so, glaube ich, das, was am meisten einem fehlt, natürlich so dieser Rhythmus und vorgegeben zu bekommen, okay, du isst jetzt da Frühstück von dann bis dann, dann bist du beim Training, hast du eine Besprechung, dann fliegst du dahin. Das kann am Anfang, glaube ich, schwierig sein, aber ich schätze mich jetzt so ein, dass ich jetzt nicht so ein Typ sein werde, der dann von, weiß ich nicht, die Kinder in die Kita fährt zwar, aber dann gar nichts mehr macht und dann die Kita nur abholt und oder Schule abholt. Ich glaube, ich werde schon auf jeden Fall was machen und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde schon irgendwie dem Fußball auch erhalten bleiben. Gehe ich stark von aus.
Wie ist der Kontakt zu Joshua Kimmich? Ihr seid befreundet?
Ja.
Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, ihr seid gleich und unterschiedlich zusammen irgendwie von den Persönlichkeiten her. Wie gleich seid ihr denn?
Ja, also wenn man ihn und mich privat kennt, dann kann man es schon irgendwo miteinander vergleichen, so den Fußballer und den Vater, so. Das kann man schon. Ja, das hat sich irgendwie so abgezeichnet relativ schnell, dass wir uns dann doch irgendwie auch gut verstehen. Was ich tatsächlich vorher nicht gedacht hätte. Das sind wieder aber klassische Vorteile, die ich die letzten Jahre immer mal wieder habe, dass ich sozusagen direkt irgendwie einen Stempel auf eine Person, obwohl ich sie gar nicht kenne,
setze. Nervt dich das, Vorurteile?
Manchmal nervt mich das. Das ist auch eine Sache, an der ich gearbeitet habe, dass ich sozusagen nicht direkt schon einen Stempel draufsetze, bevor ich die Person nicht vielleicht kennenlerne. Das war am Anfang gar nicht so. Also da habe ich viele Vorteile, vor allem so gegen Fußballer gehabt. Genau das, was wahrscheinlich viele gegenüber mir haben, habe ich bei gefühlt einem Spieler pro Mannschaft gehabt, ohne den überhaupt zu kennen. Und bei Jovas genauso und wahrscheinlich auch noch gepaart aus diesem, nicht Hate, aber so gegen Bayern, weil Bayern gewinnt alles.
Ja, der
so,
hat dich ja schon genervt am Anfang,
das
ne,
kommt,
der Kimmich.
Genau, das kommt dann auch noch dazu. Und wenn man aber ihn sozusagen jetzt als Mensch kennt und als Person, dann weiß man natürlich auch, wie er tickt und dann versteht man ihn auch viel besser.
Mhm. Ich finde, was du gerade gesagt hast, total spannend. Also ich war auch so, ich habe auch gedacht, ich habe Leute gesehen und nach einer Minute habe ich gesagt, okay, schlecht oder gut, ne? Also oder Vollpfosten oder irgendwie ganz nett.
Ist das typisch
deutsch? Boah, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht.
Typisch Mensch?
Ich glaube, typisch Mensch. Ja. Also da zu lernen, zu sagen, okay, jetzt wart erstmal ab, ne? Der geht dir jetzt zwar echt ganz schön auf den
Kamm.
Das ist
aber nicht einfach.
Und dann.
Das ist überhaupt nicht einfach.
Nee, aber ich finde es, ich habe jetzt festgestellt, dass ganz viele Leute tatsächlich auch eine längere Zeit oder eine zweite Chance verdient haben, weil der erste Eindruck täuscht manchmal einfach auch. Ne? Jetzt gerade bei Leuten wie dir, ne? die vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Leute, die dir so ganz normal gegenübertreten können, weil du bist natürlich auch erstmal der Fußballer und so, weißt du, was ich meine? Also es ist ja dann irgendwie so. Aber deswegen finde ich das eine gute Erkenntnis in jedem Fall. Also Icon League, da bist du auch involviert. Also bist du auch schon so ein bisschen Manager quasi. Also ist das was dich vielleicht auch danach so ein bisschen mehr beschäftigen könnte, diese Geschichte?
Manager?
Ja.
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir sehr, sehr viele Sachen vorstellen. Solange sie, glaube ich, irgendwo mit Fußball zu tun haben. Also ich glaube, Fußball muss schon trotzdem noch immer oben dabei sein. Also in welcher Form auch immer, aber Fußball sollte schon dabei sein, glaube ich.
Ja. Also so, ich habe mal, was mir gerade einfällt, dieser Wechsel in die Premier League, ne? Hast du damit mal intensiv geliebäugelt, dass du den Schritt nochmal machst? Vielleicht auch im Zusammenhang mit Flo, dass du da nochmal dran gedacht hast, wie das wäre in so einer anderen Liga, weil das ja auch schon mal wirklich nochmal ein ganz anderer Fußball ist, ne? Also der dir vielleicht auch sogar noch richtig in die Karten spielt, ne?
Ganz intensiv, sodass ich wirklich, weiß ich nicht, tagtäglich Verhandlungen mit Vereinen hatte, also meinem Berater, und wir dann wirklich, keine Ahnung, schon so halb auf Wohnungssuche gegangen sind, so war es noch nicht. Es gab immer mal wieder, in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 7 Jahren gab es immer mal wieder Interessenten und auch mal so lose Anfragen. Aber entweder haben wir den Riegel direkt vorgelegt, weil vielleicht zum einen der Verein jetzt nicht unbedingt was gewesen wäre oder es einfach auch nicht gepasst hätte. Und dementsprechend ist es ganz intensiv noch nie geworden. Also mein Berater und ich sagen niemals nie, zu allen Sachen nicht, aber es wird natürlich immer schwieriger, desto älter man wird und desto mehr familiären Background man natürlich auch hat.
Oder du wirst mal so Modedesigner oder sowas. Mode ist ja so dein Faible.
Ab und zu. Also ich.
CR macht auch viele Dinge, dann machst du RA.
Sowas in die Richtung werde ich, glaube ich, nicht machen. Aber
Mode spielt Mode, bei dir, oder gut aussehen, nicht gut aussehen, sondern sich wohlfühlen in seinen Klamotten.
Dankeschön.
Das sowieso, aber also gut, sich gut fühlen in den Klamotten ist dir wichtig, sagen wir es mal so. Und modisch darf es dann auch sein.
Ja, ab und zu, wenn es mal passt, dann ja. Auch über die Jahre gebe ich auch weniger Geld für Mode aus, weil ich gemerkt habe, es ist gar nicht mehr so wichtig. Also ich habe dann schon häufiger mal von einer Marke, die jetzt nicht unbedingt eine Luxusmarke ist, die gleichen Sachen und einfach den Jogginganzug in 4 verschiedenen Farben. Das ist schon häufig bei mir. Also ich gebe schon weniger Geld jetzt für Mode aus, aber...
Ich glaube, Elton John hat sich alles 4-mal gekauft, wenn ich das richtig weiß. Also von jedem Teil, jede Farbe...
Wenn ist irgendwas clever, glaube ich.
Man muss auch finanziell so ausgestattet sein. Ich glaube, Elton John ist jetzt nicht bei,
ja, ich wollte schon
wo auch sagen, immer einkaufen
gegangen. Geht's gut. Ja. Aber ich habe gemerkt, so dass es, also ich mache das schon häufiger gerne auch, vor allem wenn ich mal vielleicht rausgehe und meine Frau und ich vielleicht auch was essen gehen, dann ziehen wir uns beide auch schon schön an. Aber es ist auch häufiger nur der Schlabberlook.
Ja, muss auch sein. Zur Eigenleg. Jetzt haben wir Felix Groß hat noch eine Nachricht geschickt. Die hat uns gerade noch erreicht.
Oh nein.
Doch, auf jeden Fall. Nein. Die hören wir uns jetzt mal an. Bin mal gespannt, was der zu dir zu sagen hat. Aber bevor wir das machen, kannst du dem Kimi nicht sagen, er soll für dich auch mal ein gutes Wort einlegen bei Julian Nagelsmann? Die sind doch so ganz eng, oder findet das nicht statt?
Ich würde das nie machen.
Das macht doch keinen Sinn.
Also, wenn es jetzt andersrum irgendwie wäre, würde ich auch sagen, hast du kein Selbstvertrauen in dich selber. Ja, also
guter Punkt.
Ich glaube schon. Also es gibt einfach gewisse Sachen, die so, Jo weiß auch, was ich kann und was ich einer Mannschaft gebe, und genauso wie Julian auch. Und von daher, da brauche ich nicht die Werbetrommel rühren, nochmal beim Kapitän bräuchte ich.
Geht jedes Wochenende und drüber hinaus noch international und im Pokal, und kannst du so viel Werbung für dich machen. So, jetzt hören wir uns mal an.
Ich sage jetzt schon mal, also sein Ende wird sein, leg dich nochmal hin. Das wird er 100% nochmal sagen.
Okay, wir machen es jetzt hier auf laut.
Ja, lieber Rob, Quatsch, kein dummes Zeug. Erstmal das ist das Erste. Das Zweite, ganz wichtige Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, damals mit Union im Wintertrainingslager, das war die Saison 19-20, irgendwo in Spanien waren wir, ist aber auch nicht so wichtig. Kannst du dich erinnern, was wir meine ich Hübi, du und ich, abends immer geschaut haben im Fernsehen und für wen wir da angerufen haben? Ne? Ich glaube, das weißt du noch. Aber sag das den Leuten doch mal. Das würde mich freuen. Trainiert haben wir übrigens auch nebenbei im Trainingslager. Aber das war fast schon wichtiger. Also, das war's schon. Liebe Grüße an alle.
Ach, scheiße, komm nicht.
Leg dich wieder hin,
kommt nicht. Das ist eigentlich immer so das Ende von seinen Sprachnachrichten. Ja, also wir waren im Trainingslager und haben Dschungelcamp geschaut. Geht jetzt auch schon wieder demnächst los. Und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Aber dann haben wir, glaube ich, halt einfach einen alten Sportler, der dabei war. Und den haben wir dann wirklich Nachrichten geschrieben und da kam dann immer 01379 und dann keine Ahnung was und Nachrichten geschrieben und angerufen und dann kommt halt auch immer die Nachricht direkt so dieses voraufgenommen, hey, vielen Dank für deine Stimme, dein Sven und so und da haben wir dann wirklich jeden Abend da gesessen und keine Ahnung, 4-5 Mal jeder angerufen und haben ihn ein bisschen weiter, ich weiß gar nicht, welcher geworden ist, 5., 6. irgendwie sowas.
Ist er nicht Dritter geworden?
Sven? Oder sogar noch weiter rein.
Ich weiß gar nicht.
Aber das war eine ganz lustige Geschichte. Das war irgendwie ganz schön.
Sehr netter Mann, Sven Ottke. Also, toller Sportler natürlich. Ich war mal bei ihm im Boxtraining. Also, so aus Spaß hat er mir mal gezeigt oder wollte mir mal zeigen, wie das geht. Und der ist so schnell, das kannst du, also das ist, da guckst du, machst du einmal so ein bisschen weg, dann hat er immer so mit dem flachen Boxhandschuh.
Ja, deine Hände sind so schnell.
Hat er immer eine Backpfeife verpasst. Das war wirklich sehr, sehr amüsant. Du hast eben schon angesprochen, die Andres YouTube-Kanal, ne? Hast du so ein bisschen in euer Leben blicken lassen. Deine Frau ist dir super wichtig, deine Family, das habe ich jetzt auch in dem gesehen, wie ihr euch da präsentiert. Ist Alicia ist so die Libero, die Libera von Robert Andrich, kann man das sagen?
Ja, schon. Wir haben damals ja auch, also uns wurde sozusagen, also wir wurden gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten und da waren wir am Anfang so ein bisschen, ja, wir haben jetzt nicht direkt Ja gesagt, wir haben aber auch nicht Nein gesagt und dann haben wir gesagt, so, okay, lass uns das doch einfach mal anfangen und ich sag so, der Aufwand hält sich wirklich auch in Grenzen und es macht auch Spaß. Also es macht auf jeden Fall Spaß, das ist das Wichtigste da dran. Natürlich musst du dann auch irgendwie immer schauen, ja, dementsprechend bin ich jetzt aktuell die letzten, sagen wir mal, 4-5 Monate auch nicht mehr unbedingt darauf zu sehen, weil wir gesagt haben, so, mein Herz sagt eigentlich so, es macht keinen Unterschied, aber es ist natürlich so in der Öffentlichkeit immer so, es sind immer wieder bestimmte Sachen, die rausgepickt werden, wenn es nicht läuft. Und Thema YouTube ist natürlich dann auch immer so eine Sache, so, ja, der konzentriert sich dann nur auf YouTube und keine Ahnung was. Das ist leider auch so ein bisschen das andere bei dem Geschäft und dementsprechend.
Das ist deutsch, glaube ich.
Das ist mit Sicherheit deutsch. Genauso wie mit Haarfarben, Autos, was auch immer.
Habe ich noch gar nicht angesprochen.
Schieß mich tot, genau.
Corn Crowns, Pink, alles dabei gewesen bei dir. Ja,
es war, ich probiere mich halt gerne aus. Und das sind halt so Sachen, die du leider irgendwo, und das hat meine Frau in der Zeit jetzt auch gelernt, so, die gehören irgendwo dazu, dass du vielleicht dann irgendwo mal einen kürzeren ziehen musst. Und dementsprechend haben wir dann jetzt aktuell gesagt, wo so ein bisschen, sagen wir mal, Druck auf den Kessel medial war, dass sie jetzt erstmal den Kanal so alleine macht, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil sie auch das sehr, sehr gut macht. Und ja, haben da sehr Spaß dran. Ist jetzt, glaube ich, knapp ein Jahr, wo wir das machen. Und ja, schauen wir mal, wo das noch hingeht.
Bist du denn strenger, Papa?
Ich glaube, wir haben beide ein ganz gutes Zwischenmaß. Also wir sind beide so eine Mischung aus, wir wissen, glaube ich, schon, wenn wir zusammen beide streng sein müssen. Manchmal ist es so eine Mischung, ich bin streng, sie ist dann lieb oder mal andersrum. Ja, aber ich glaube, richtig streng sind wir beide nicht. Aber es gibt natürlich gewisse Altersreihen beziehungsweise so ein gewisses Alter, wo du schon strenger sein musst.
Wer ist der Chef oder die Chefin? Robert oder Alicia?
Ja, ich muss dann wahrscheinlich sagen, die Frau zu Hause. Wenn jetzt ganz viele Freunde von mir das hier sehen und ich, wenn ich jetzt sage ich, dann werden sie sich sagen, so, ja, wie kannst du jetzt einfach so lügen? Also ja, die Frau ist schon der Chef.
Ja, gut.
Ja, ja.
Wir haben ein langes Interview mit Uwe Seeler gemacht. Auf die Frage, wer der Chef ist, zu Hause hat er gesagt, die wichtigen Dinge im Leben entscheide ich und die unwichtigen entscheidet meine Frau. Welche Dinge unwichtig und wichtig sind, entscheidet aber auch meine Frau. Ja,
das passt sehr gut.
Das ist, war ein schöner Satz. Toller Mann. Auch Wahnsinn. Also ein richtig guter Kicker. Toll. Also einer, der den Fußball unfassbar geprägt hat. Was wünschst du denn deinen Kindern, wenn du so deinen Weg verfolgst? Man bringt ja immer viel von sich mit rein, von deiner Frau, was die so erlebt hat früher. Also deine Frau ist ja kennengelernt in einem Club und bist am gleichen Abend noch aus dem Club geflogen. Ne? Das ist ja auch eine Kunst. Aber ihr habt ja trotzdem zusammengefunden.
Ne? Ja. Ja. Ja, das stimmt.
Gut. Also erster Eindruck war entscheidend sozusagen.
Ne? Der war dann doch nicht so schlecht.
Na gut.
Ja.
Ihr seid als Paar toll irgendwie, finde ich. Also wenn alles, was man so sieht, eine schöne Harmonie irgendwie und man spürt irgendwie so eine gute Chemie zwischen euch. Das ist, glaube ich,
ja, das Entscheidende. Wir funktionieren sehr gut als Team, das haben wir über die Jahre sehr gut gemerkt.
Aber zu euren Kindern, also man möchte denen dann nur das Beste mitgeben, irgendwie ein bisschen, was man selber erlebt hat, mit einfließen lassen. Was wünschst du deinen beiden?
Ja, was wünsche ich denen? Also man hat natürlich so bei so einem Jungen hat man natürlich direkt so ganz viele Ideen. Der soll auch Fußballer werden und alles drum und dran. Und ich habe auch jetzt schon gefühlt jedes Equipment zu Hause schon, um dann irgendwann mit ihm anzufangen. Und grundsätzlich wünsche ich mir einfach für beide so, dass sie irgendwann das machen, was ihnen einfach Spaß macht. So, ne? Ich hoffe so grundsätzlich, dass beide sich gerne bewegen wollen, dass beide Sport machen wollen, was für ein Sport auch am Ende. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so egal welcher Sport, erstens hast du so nochmal eine andere Disziplin, wenn du irgendeinen Sport machst, sei es im Verein, sei es Einzeldisziplin. Das hat mir persönlich immer wieder geholfen. Meine Frau hat auch Sport gemacht.
Was hat die gemacht?
Eine lange Zeit Leichtathletik. Mhm. Das sind schon so Sachen, die ich hoffe, dass sie es auch mitbekommen, so diese Disziplin, allgemein sich einfach gerne bewegen, Sport machen, das, was sie gerne machen und auch Erfahrungen sammeln. Ich glaube, meine Frau hat Erfahrungen gesammelt, ich habe auch Erfahrungen gesammelt. So, es sind auch Sachen, die kann ich denen jetzt auch natürlich nicht einfach so verbieten, die ich selber gemacht habe. So, es gibt so gewisse wahrscheinlich Grenzen, wo du sagst, okay, mach's bitte nicht, aber dann machst du es trotzdem. Aber ja, das wünsche ich mir einfach, ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn deine Tochter oder dein Sohn mal mit 16 oder 17 mit pink gefärbten Haaren auf dich zukommen und sagen, jetzt heute Abend gehe ich nochmal richtig auf die Rolle, dann musst du ja eigentlich sagen, okay, kann beides verstehen, Haarfarbe und das Ausgehen.
Ja, das wir sind natürlich auch so, wir überlegen natürlich auch so, wie wollen wir gerne als Eltern sein und wir sagen natürlich auch so, jetzt haben wir noch, das ist noch ein gutes Alter, da kannst du noch sehr, sehr viel bestimmen und das dauert auch noch ein bisschen, aber irgendwann wir wollen schon irgendwie dahin kommen, dass wir sie dahin begleiten, dass sie dann wissen, was wirklich richtiger ist. Also richtig können wir auch nicht wissen und du kannst auch nichts verbieten und das wollen wir, glaube ich, auch irgendwann nicht machen. Natürlich wahrscheinlich, wenn irgendwann die Tochter mit 12, 13, wenn es dann so langsam losgeht, dann kannst du vielleicht schon ans Verbieten denken, aber ich glaube, dann tut's der Verbindung auch nicht gut zwischen den Eltern und den Kindern und deswegen wollen wir so gut es geht, so dahin begleiten, dass sie das dann irgendwie einfach zu schätzen wissen und dass sie auch mit allen Sachen auf uns zukommen können.
Ich finde, so am wichtigsten ist diese Kommunikation, was du sagst, und dann auch irgendwie so Regeln. Ne? Also dann, die können ja auch bis 4 ausgehen oder bis 3, aber dann halt auch wirklich dann bis 3. Also so nicht bis 3:40 oder so. Das ist
ja, ich hatte es tatsächlich damals so, wo ich mit 16 oder 17 rausgegangen bin, da wurde ich dann kurz vor 0 Uhr wurde ich dann abgeholt von meinen Eltern, weil Mutti-Zettel oder sowas musstest du dann abgeben und dann wurdest du abgeholt, dann war auch gut. Also sowas fand ich zum Beispiel gut. Also in dem Moment jetzt überhaupt nicht, aber das ist halt eine Regel, ne?
Ja, ganz viele neue Sachen kennengelernt. Wenn du jetzt so ein bisschen vorausblickst, schließen wir den Kreis nochmal ganz kurz Richtung Sommer. Was glaubst du? Wirst du mitreisen? Kriegst du das Ticket?
Also natürlich hoffe ich's. Ich werde alles dafür tun, dass ich die Chance bekomme, dabei zu sein. Und am Ende wird man es dann, im März wird man es noch nicht wissen, aber so wahrscheinlich so ein kleiner Wink wird es schon sein. Aber ich glaube, die anderthalb, zwei Jahre jetzt vor, sind jetzt auch nicht ganz spurlos daran vorbeigegangen, was sozusagen mich auch auszeichnet, vielleicht auch für eine Gruppe. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich dabei bin und wir werden sehen.
Vielen Dank, Robert. Ich habe viele Sachen über dich erfahren. Also und vieles ist bestätigt worden, dass du einfach ein cooler Typ bist mit vielen Sachen, die du kannst, die du wahrnimmst, mit denen du dich beschäftigst. Fußball, Family. Das Leben ist ja mehr als nur ein runder Ball und 90 Minuten rauf und runter rennen. Ich glaube, das ist so die Essenz des Gesprächs. Auf jeden Fall.
100%. Ganz wichtig.
Danke sehr.
Danke dir. Dankeschön.
So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Robert Andrich, dem Kapitän von Bayer 04 Leverkusen. Und wenn Sie Lust haben oder wenn ihr Lust habt, überall, wo es Podcasts gibt, jeden zweiten Donnerstag und natürlich in langen Ausschnitten auch bei Sky. Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.